Sprechstunde Rettungsdienst, der Podcast für präklinische Aus- und Fortbildung.
Hallo Hendrik.
Anka, hallo.
Hi. Hier sitzen wir wieder.
Das stimmt.
Schön, oder?
Sehr schön, sehr schön. In unserem Büro hier.
Ja.
Mal gucken, ob wir dieses Mal ungestört hier das aufnehmen dürfen.
Ja, hat letztes Mal ja nicht ganz so gut geklappt, aber...
War aber auch nicht schlimm, war ja auch ein interessanter Fall, der uns da berichtet worden ist. Ja.
Und flexibel sind wir auch, ne?
Ja, genau. Was haben wir denn heute so vor?
Ja, du hast einen Fall mitgebracht, oder?
Ja, nee, du.
Nee, ich dachte du.
Ach so, ja, dann mache ich das gleich mal. Aber ja, okay. Ich wollte, bevor wir den Fall besprechen, würde ich dich ganz gerne mal was fragen, weil wir haben jetzt tatsächlich mal die ersten Rückmeldungen auch bekommen zu unserem Podcast, worüber wir uns übrigens sehr freuen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist nicht nur eine Rückmeldung, in der man gesagt hat, dass man es gut oder schlecht findet, sondern in der es tatsächlich auch inhaltlich zu Diskussionen gekommen ist zwischen uns. Also tatsächlich Fachfragen, die wir auch schon beantwortet haben und die wir bei der geeigneten Stelle vielleicht auch nochmal für alle erörtern können.
Ja.
Und das freut uns sehr, weil wir glauben, dass dieser Fortbildungspodcast natürlich auch davon lebt, dass wir Rückmeldungen bekommen und sich dann so weiterentwickeln kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur jeden dazu begeistern, Rückmeldungen zu geben, weil dadurch werden wir ja auch irgendwie besser.
Also darüber freuen wir uns. Aber ich hätte auch mal an dich eine Frage, wenn du jetzt im Einsatzgeschehen unterwegs bist und du deine Rückmeldung bekommst. Also freust du dich ganz grundsätzlich, wenn du Feedback bekommst nach Einsätzen?
Ja, also ich finde, von Feedback kann man nur profitieren, egal ob es positives oder negatives Feedback ist. Natürlich freue ich mich riesig, wenn es positives Feedback ist. Aber ich glaube auch, dass wir noch mehr lernen müssen, mit auch vielleicht negativem Feedback umzugehen. Weil aus jedem negativen Feedback kann man was Positives ziehen und sich weiterentwickeln und selbst reflektieren. Und von daher bekomme ich gerne Feedback und dann irgendwie auch, egal in welche Richtung, wenn ich daraus lernen und profitieren kann, ja.
Ja,
und wie ist das bei dir?
Bei mir, ob ich gerne Feedback bekomme, oder?
Ja. Ja.
Ich wollte dich vielleicht noch ergänzend einmal fragen, hast du denn so die Idee oder eine Erfahrung gemacht, dass das für alle Kollegen so gilt? Oder siehst du auch schon mal, dass der ein oder andere da vielleicht unwirsch reagiert oder das eigentlich gar nicht möchte, dass man dem nach dem Einsatz mal so Feedback gibt?
Ja, auch das erlebt man, finde ich, viel noch. Und ich hätte damit gar nicht so gerechnet, weil ich glaube, dass man in der aktuellen Ausbildung oder zumindest so, wie ich sie erlebt habe, irgendwie viel lernt, sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und auch erklären zu können, also begründen zu können, warum ich was wie gemacht habe oder vielleicht auch wie kommuniziert habe. Und ich glaube, dass es da teilweise noch Diskrepanzen gibt, wie man damit gut umgehen kann. Aber wenn wir das weiterhin auch so an den Wachen leben mit dieser Feedback-Kultur, ich glaube, dass wir da jeden reinbringen können oder zumindest die es auch wirklich wollen. Also ich glaube, es gibt immer diejenigen, die das niemals akzeptieren werden, wenn man ihnen Feedback gibt. Aber ich glaube, wenn man sich erklärt, warum man dieses Feedback jetzt gerade gibt und was man daraus ziehen kann, dass man dann den Leuten etwas besser damit auch begegnen kann mit diesem Feedback. Also ja, aber man stößt doch auf den einen oder anderen, der da sich etwas überfahren auch vielleicht mitfühlt, weil vielleicht wurde das vorher nie so gelebt. Und plötzlich kommt da eine junge Kollegin und gibt jetzt auf einmal Feedback. Also warum? Aber ich glaube, umso häufiger man das macht und umso besser man das erklärt und vielleicht auch nicht auf dieser Angriffsebene macht, sondern vielleicht aus der Beobachtungsebene, dass es dann echt gut werden kann.
Mhm.
Ja.
Okay.
Wie ist bei dir?
Ja, also ich glaube, das ist so eine Definitionsfrage auch. Was ist eigentlich Feedback, ne?
Hm.
Ist Feedback nur, dass ich jemandem sage, wie ich das jetzt gerade empfunden habe? Oder kann man das vielleicht auch in so eine Debriefing-Form bringen, so ein Feedback? Ich weiß ja häufig auch gar nicht so genau, ob das, was ich jetzt da gemeint hätte, das Richtige ist. Deshalb höre ich mir tatsächlich ganz gerne an, was jemand dazu veranlasst hat, in bestimmter Weise zu handeln. Und ich glaube, dass man dann noch viel besser reflektieren kann und auch für die Zukunft vielleicht Schlüsse ziehen kann, die es ermöglichen, das vielleicht noch besser zu machen. Oder wir reden ja gar nicht immer nur über Fehler, sondern wir reden ja auch über Situationen, in denen irgendwas besonders gut gelaufen ist. Und dann finde ich es auch schon interessant, dieses Muster einmal erkennbar zu machen, damit das wiederholbar wird und man auch in der Zukunft vielleicht in ähnlichen Situationen wieder eine gute Leistung abrufen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also das finde ich total spannend. Schön, dass ich dir jetzt ein Feedback geben darf nach jedem Einsatz. Ich werde regelmäßig davon Gebrauch machen.
Juhu.
Okay, Anka. Jetzt starten wir mit unserem Fall. Und ich glaube, das ist heute ja ein bisschen anders als sonst.
Ja.
Wir haben ja sonst so rettungsdienstliche Fälle. Und heute haben wir uns mal überlegt, die Schnittstelle zur Leitstelle so ein bisschen zu beleuchten. Und
ja.
Ein Thema, was aktuell, glaube ich, ein sehr, sehr hochgehängtes Thema ist, wenn man sich die ERC-Leitlinien anschaut,
mhm,
von 2025 und eigentlich auch schon in den Varianten und Versionen davor,
mhm,
ist die TCPR,
ja,
die Telefonreanimation. Ja, da sitzt ein Leitstellendisponent in der Leitstelle und initiiert dort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, sodass das therapiefreie Intervall für den Patienten so kurz wie möglich gehalten wird. Wenn der Rettungsdienst dann ankommt,
mhm,
man tatsächlich einen Patienten vorfindet, bei dem die allerbesten Chancen bestehen, dem das Leben zu retten, weil da zu keiner Zeit eigentlich ein Sauerstoffmangel im Gehirn geduldet wurde.
So ist das, ja.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so ganz einfach ist, das am Telefon zu erkennen. Und
nee,
deshalb stellen wir das jetzt mal einmal nach. Also unser Fall heute ist einer, in dem du 112
ja,
wählst.
Ja,
und
auch
in der
das
Leitstelle
kann
anrufst.
Mal passieren. Ja.
So, und ich habe mir hier mal so einen Leitstand ja aufgebaut, so einen Leitstellenplatz aufgebaut und werde jetzt hier mal mit so einem Abfragesystem versuchen zu ergründen, was du da hast. Ja, also
ja,
du greifst jetzt mal so ein Telefon und
okay,
rufst 112 an. Ja,
ja. Das würde ich jetzt mal glatt tun, du.
Genau.
Ich würde sagen, bei dir klingelt's.
Ja, tut, genau. Und ich gehe jetzt mal ans Telefon und sage, Notruf 112, wo genau ist dein Notfallort?
Ja, hier bei mir zu Hause.
Wo genau sind Sie denn jetzt?
In Osnabrück.
Ich brauche einmal die genaue Adresse.
Oh, Frankenstraße 6, ja.
Ja, wie ist denn Ihr Name?
Möller.
Steht Möller auch an der Klingel oder was ist das für eine Adresse?
Nee, da steht Möller, ja, ja.
Okay, also Frankenstraße 6 in Osnabrück,
mhm,
bei Möller. Und
ja,
Sie sind auch direkt beim Patienten?
Ich bin hier, direkt vor Ort, ja.
Okay, was ist das Problem, was genau ist da passiert?
Ja, mein Mann, der liegt hier.
Okay, der ist umgekippt?
Also ich war kurz in der Küche und bin zurückgekommen,
okay,
und jetzt...
Reagiert er, wenn Sie ihn ansprechen?
Nein.
Atmet er normal, wenn Sie den Kopf nach hinten kippen?
Ja, wie soll ich das denn, was ist denn normal?
Eine normale Atmung, also was ist eine normale Atmung? Das ist eine gute Frage. Also ich muss mal im Kurs in mich gehen hier, das steht nämlich nicht in meinem Text. Also ich würde sagen, haben Sie das Gefühl, dass er schnappt, schnauft, besonders angestrengt atmet, geräuschvoll atmet oder ist das alles ruhig?
Nee, das sieht so aus, als wenn er nach Luft so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben.
Wie ist die Hautfarbe? Ist er sehr blass oder bläulich?
Blass-bläulich, ja.
Und er reagiert überhaupt nicht?
Nein, gar nicht.
Okay. Der Notarzt und der Rettungsdienst sind jetzt zu Ihnen unterwegs. Hören Sie jetzt erst zu. Ich erkläre Ihnen, was Sie machen müssen. Schalten Sie Ihr Telefon auf Lautsprecher.
Mhm.
Liegt die Person auf dem Boden?
Ja, ja.
Liegt sie auf dem Rücken?
Ja.
Können Sie den Oberkörper freimachen? Machen Sie das bitte einmal.
Ja.
Okay, ich bleibe für Sie am Telefon. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie soweit sind.
Ja, jetzt.
Okay, Sie helfen der Person jetzt am besten, wenn Sie genau das machen, was ich Ihnen jetzt erkläre, okay?
Mhm.
Knien Sie sich seitlich neben die Person.
Mhm.
Legen Sie beide Hände übereinander auf die Brustkorbmitte.
Ja.
Drücken Sie jetzt mit gestreckten Armen den Brustkorb kräftig und rhythmisch nach unten.
Oh, kann ich da nichts falsch machen?
Nein, das müssen Sie jetzt machen. Damit helfen Sie ihm jetzt tatsächlich am besten.
Ja, okay.
Ganz
ja,
kräftig und zählen Sie dabei jetzt laut mit in folgendem Takt. Ich gebe Ihnen das mal vor und in diesem Takt drücken Sie jetzt bitte. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Drücken Sie jetzt bitte ohne Unterbrechung immer in diesem Takt weiter.
Mhm, mache ich.
Gut, ich bleibe bei Ihnen am Telefon.
Soll ich zählen oder?
Immer weiter drücken. Ja, drücken Sie mal und zählen Sie dabei 111.
Okay, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Okay, prima. Die Kräfte sind jetzt bei Ihnen angekommen und übernehmen jetzt diesen Einsatz.
Ja, hier klingelt es. Ja, oh ja, hier kommt jemand rein.
Das haben Sie gut gemacht. Lassen Sie die Einsatzkräfte jetzt rein und die übernehmen dann diesen Einsatz.
Ja, okay, mache ich.
Ja, und wenn Sie wollen, können Sie dann anschließend nochmal einmal das Telefon nehmen, dann sprechen wir nochmal miteinander.
Danke, ja.
Okay.
Mhm.
Prima, dann sind wir jetzt durch, Anka.
Oh.
Puh, ich muss mir jetzt mal den Schweiß von der Stirn putzen. Das ist ja eine ganz andere Situation.
Ja.
Und ehrlich gesagt auch eine Situation, die mir so fremd ist, weil ich bin ja jetzt eigentlich der da reinkommt und der jetzt arbeiten kann, der seine Arme benutzen kann und der das irgendwie abarbeiten kann, diesen Stress. Und da hat sich jetzt in mir tatsächlich auch so ein bisschen Stress aufgebaut, weil ich ja jetzt auch erstmal mit dir zusammen erschließen musste, was dieser Patient hat.
Ja, und da, also ich finde es ja noch, also jetzt, wenn man auch mal so den Notruf abgesetzt hat, also das, was ich sehe, sieht ja der Gegenüber oder mit dem ich jetzt telefoniere, einfach gar nicht. Also das ist ja auch schon richtig seltsam, aber er muss mich anleiten, was zu tun, was er gar nicht sieht, was ich jetzt gerade eigentlich wirklich tue.
Ja, also vielleicht ist das ganz heilsam, was wir jetzt gerade erfahren haben, wenn das die Kollegen aus dem Rettungsdienst auch mal tun.
Ja, die Seite wechseln.
Weil so einfach ist es ja scheinbar gar nicht. Also ich bin sicher, dass auch so ein bisschen Verbesserungspotenzial, wir werden uns ja gleich ein Feedback hier aktiv einholen, auch so ein kleines Verbesserungspotenzial in dem steckt, was wir jetzt gemacht haben. Deshalb haben wir heute einen Gast eingeladen. Möchtest du dir mal vorstellen?
Ja, ich glaube an der richtigen Stelle jetzt auch. Wir haben hier gegenüber von uns sitzen Achim Hackstein und ich glaube, er kann sich am besten eigentlich selber vorstellen. Also Achim, leg los.
Das Expertengespräch.
Anka, hallo.
Hi.
Hendrik, hallo.
Achim.
Ich finde, ihr macht euch gut in der Leitstelle und ich glaube, das Wichtigste an diesem Podcast ist eigentlich schon geschehen, nämlich zu sagen, es ist eine völlig andere Situation in der Leitstelle, als wenn ich vor Ort die Tür aufmache.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Menschen, sowohl in der Leitstelle als auch im Rettungsdienst, das, glaube ich, mal verinnerlichen müssen, dass sich natürlich am Telefon viel, viel schwieriger ist zu sagen, was der Patient da jetzt wirklich hat. Also, ich sage was zu mir. Ich war lange in der Leitstelle, komme aus dem Ruhrgebiet eigentlich, war dann an einer Rettungsdienstschule und habe zuletzt die Leitstelle Nord in Harrislee geleitet und war Vorsitzender im Fachverband Leitstelle und mache schon relativ lange, seit 1990, Seminare zum Thema Notrufabfrage. Von daher kriegt ihr natürlich auch ein Feedback und das fällt auch wirklich sehr gut aus. Die Anruferin hat sich ja sehr bemüht. Der Disponent war nicht ganz protokolltreu.
Ja.
Also eigentlich sollte es keine Fragen geben im Protokoll. Also zum Beispiel die Frage, wo liegt der Patient oder liegt der Patient schon auf dem Boden, sondern die Anweisung heißt eigentlich, legen Sie den Patienten auf den Fußboden, machen Sie den Oberkörper frei und wenn Sie das gemacht haben, melden Sie sich wieder und dann sage ich Ihnen, was Sie machen müssen. Es ist wichtig, nicht zu viele Fragen zu stellen, weil am Ende die Anweisung gleich ist. Also ob sie jetzt sagt, der liegt auf dem Boden oder der liegt nicht auf dem Boden, er muss halt irgendwie da jetzt hin. Und da hole ich nochmal Zeit rein, weil die Zeit ist natürlich das Allerwertvollste auch.
Total spannend, dass es tatsächlich auf solche Formulierungen und auf solche Techniken, möchte ich es vielleicht mal nennen, anzukommen scheint, was genau man da sagt und was für Auswirkungen das hat, wenn man das nicht tut. Ich kann mich daran entsinnen, dass wir mal ein Seminar zusammen gemacht haben beispielsweise. Und da haben die dann gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, Anka, frage ich mich, was ist da jetzt schon aufgefallen bei 1, 2, 3, 4, 5?
Es hakt einmal zwischen 5 und 1, oder?
Es gibt immer eine Pause.
Ja.
Also es ist immer eine Pause da. Die ist vielleicht minimal. Da bin ich jetzt nicht medizinischer Fachmann genug, zu sagen, ob das für den Patienten schädlich ist. Aber es gibt immer eine Pause. Und wenn ich 1, 1, 1 zähle, dann gibt es die Pause nicht. Und darum ist natürlich 111 viel besser als 1.
Klar, ja.
Und es gab mal ein Seminar, das hieß Sprache als Handwerkszeug. Also ich habe als Disponent halt wirklich nur meine Sprache. Und da kann ich nicht irgendeinen Blödsinn erzählen.
Mhm.
Da muss jedes Wort quasi sitzen und das muss beim Anrufer auch verständlich sein.
Mhm.
Ihr habt im Anfang ja das Thema normale Atmung. Also, weil das ist natürlich, es ist natürlich schwierig für Anker zu sagen, also was ist normal, wenn ich überhaupt, wobei das ist noch einfacher zu beantworten, was ist normal, weil wir schon so ein Bild haben, so wie sieht Atmung aus. Aber wenn es zu diffizil wird, also wie zum Beispiel holt der röchelnd Luft oder sowas, das kann ein Anrufer fast gar nicht beantworten.
Mhm.
Normalität, das kriegt er noch so einigermaßen hin und trotzdem ist es schwierig. Ja, und da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen Geduld haben und vielleicht auch nochmal nachfragen. Und im Zweifelsfall starte ich die Telefonreanimation. Die ersten Guidelines gab es 2010 übrigens.
Mhm.
Und da stand schon drin, im Zweifelsfall anfangen und nicht lange rumdiskutieren, sondern einfach loslegen.
Ja, also da musste ich jetzt gerade auch sagen, also es war ja doch, also wahrscheinlich ist es ja ein realistischer Anruf gewesen, so wie es jetzt gerade stattgefunden
absolut.
Hat. Und auch die Abfrage war ja relativ realistisch, egal ob da jetzt Fragen drin vorkommen oder nicht.
Ja.
Aber der Eingang, also der Zeitpunkt vom Eingang des Anrufes bis zum Beginn der Reanimation ist ja maximal kurz gehalten, obwohl der Disponent 0,0 Informationen, also ich finde das schon bemerkenswert.
Also es wäre gut, sich da so in der Leitstelle ein Qualitätsziel zu stecken, zum Beispiel zu sagen, ab da, wo ich die Grundinformationen habe, also ab da, wo ich weiß, du wohnst in Osnabrück auf der und der Straße und für mich klar ist, es ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand, bis zur ersten Kompression sollten nicht mehr wie 60 Sekunden vergehen. Also da muss ich es irgendwie schaffen, den zu überzeugen, das jetzt zu tun.
Mhm. Und du hast ja sehr, sehr früh angefangen, in deiner Leitstelle diese TCPR dann einzuführen. Ich glaube, viel früher als die meisten Leitstellen zumindest das getan hat. 2009, also bevor in 2010 die ERC-Leitstellen erstmals, glaube ich, tatsächlich auch die Leitstellen so sehr in den Fokus genommen haben, weil sie eben erkannt haben, das bringt extrem viel, wenn in dieser Zeit, die sonst vergeht, bis der Rettungsdienst am Einsatzort eintrifft, tatsächlich schon für Sauerstoff im Gehirn gesorgt wird. Ist das ein Qualitätsziel, was sich leicht erreichen ließ? Oder seid ihr da angekommen zu irgendeinem Zeitpunkt bei diesen 60 Sekunden?
Also das war eine Deckungsgleichheit von so 70-80%, weil es natürlich ganz oft so ist, dass ältere Menschen am Telefon sind, die das auch nicht so schnell so koordiniert bekommen, oder die Fälle, wo einer dann rausrennt und sagt, ich hole mal schnell meinen Nachbarn zur Hilfe, dann ist eigentlich die Nummer schon durch, weil bis der Nachbar da ist, das dauert ewig. Mhm. Aber so in 70-80%, wir haben diese Notrufe hier alle ausgewertet und nachbesprochen im Anfang auch, ja, da haben wir es so in 70%, vielleicht auch 80, aber in den meisten haben wir es schon geschafft, dieses Qualitätsziel zu realisieren. Und es liegt eben sehr stark an der Protokolltreue des Disponenten, dass er es wirklich auch vorliest und sich nicht überlegt, ich fahre seit 20 Jahren Rettungsdienst, ich habe schon 2000 Reanimationen, ich weiß, wie das geht. Also das im Telefon anzuweisen, ist eben was anderes, als es selber zu tun.
Und wenn ihr jetzt jeden Einsatz, habe ich das richtig verstanden, oder 70-80% dieser Einsätze nachverfolgt, dann also habt ihr...
Die Telefonreanimation haben wir jeden nachverfolgt und auch jeden Einsatz die ersten Jahre nachgesprochen mit dem Disponenten, um einfach zu gucken, was können wir auch am Protokoll verändern. Die Protokolle waren im Anfang noch relativ kompliziert und jetzt, ich glaube, das war ja das Protokoll aus der Leitstelle Nord da, mit den Händen zum Beispiel. Also wie legt er am besten seine Hände auf den Brustkorb jetzt? Da gab es dann 1000 Formulierungen und es gab immer Verzögerungen, weil der Anrufer es nicht verstanden hat. Aber wenn man ihm sagt, legen Sie beide übereinander auf die Brustkorbmitte, das ist die einfachste Formulierung und das verstehen Sie. Ohne Garantie, dass Sie wirklich da liegen. Aber das kann ich halt am Telefon nicht kontrollieren.
Ja. Muss man vielleicht mal als kleinen Einschub dazu sagen, das, was ich jetzt gerade benutzt habe, ist das, hat es einen bestimmten Namen? Also ich würde es mal das Hacksteinsche Abfragemodell oder so nennen. Also du machst das mal.
Bin berührt, aber.
Also, ja, du bist gerührt. Also mittlerweile gibt es ja, glaube ich, ganz verschiedene Produkte und auch solche, die so einen Status vielleicht eines Medizinproduktes sogar haben. Also Abfragesysteme, strukturierte Abfragesysteme, SNAs, die natürlich auch entsprechend Geld kosten. Und was du damals gebaut hast, ist ja eigentlich, darf man das sagen, das ist eine PowerPoint, eine PowerPoint mit Hyperlinks und die geht halt je nach Antwort des Anrufenden in unterschiedliche Bäume hinein und macht da Vorgaben und Formulierungshilfen, wie dann in diesen jeweiligen Fällen mit dem Anrufer umzugehen ist.
Also es ist ein strukturiertes System. Es ist nicht das System, was sich viele wünschen, wo sie eine hundertprozentige Kontrolle über das haben, was der Disponent tut. Es gibt halt Hinweise, es gibt halt Formulierungen vor, die sinnvoll sind. Aber darüber hinaus hat der Disponent auch die Möglichkeit, noch was zu fragen, was ihm sinnvoll erscheint. Aber nur darüber hinaus. Also es bildet halt die Basics ab.
Ja. Okay, wenn ihr jetzt diese Einsätze nachverfolgt habt, dann würde ich da ganz gerne aus verschiedenen Perspektiven mal einmal mit dir draufschauen. Und dann hast du doch vermutlich auch nachverfolgt, wie viele Patienten das überlebt haben. Habt ihr die Erfolgswahrscheinlichkeiten tatsächlich nachvollziehen können?
Genau, also die Datenschutzrichtlinien im Land Schleswig-Holstein waren damals noch sehr restriktiv. Irgendwann hat man das geändert und hat den Leitstellen auch erlaubt, diese Daten nachzuverfolgen. Vorher haben wir es quasi inoffiziell gemacht. In einem Krimi würde ich jetzt sagen, ich darf keine Namen nennen. Und das, was wir gemacht haben, hat auch keine wissenschaftliche Relevanz. Aber wir lagen irgendwann mal bei 16% der Patienten, die ohne neurologische Defizite die Klinik verlassen haben.
Toll.
Und da ging es auch gar nicht um Wissenschaft. Also es hat mir auch mal einer vorgeworfen, wir würden das ja gar nicht wissenschaftlich machen. Darum ging es auch gar nicht, sondern es ging eigentlich nur mal darum zu gucken, ist das, was wir machen, bringt es einen Erfolg? Und vor allen Dingen ist es eine unglaublich gute Rückmeldung für den Disponenten, dass er sieht, dass sein Patient da jetzt quasi ohne neurologische Defizite das Krankenhaus verlassen hat, weil das ist ja das Einzige, wo eine Leitstelle wirklich auch selbstwirksam ist. Also wo sie sieht, wenn ich das tue, dann überlebt der Patient. Wenn ich es nicht tue, dann hat er einfach eine geringere Chance. Mhm. Und dafür ist diese Rückverfolgung angelegt. Und ich fand so 16%, jetzt am Ende, als ich gegangen bin, waren es so ungefähr 16%. Das finde ich schon, ist eine gute Erfolgsquote für ein Flächenland, wo der Rettungsdienst einfach auch systembedingt ein bisschen länger braucht.
Ja, und mittlerweile, also die Leitstellen haben sich vernetzt, zum Beispiel über den Fachverband Leitstellen, was großartig ist. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch Vernetzungen mit der Wissenschaft mittlerweile.
Ja,
also das
Reanimationsregister, die haben da auch einen tollen Datensatz für Leitstellen. Also das Ganze hat sich wirklich total professionalisiert. Und jetzt gibt es ja auch wissenschaftliche Daten zu der ganzen Sache. Das kann man nicht mehr vergleichen mit unserer.
Also wenn eine Telefonreanimation stattgefunden hat, ploppt quasi so wie bei uns im Einsatzprotokoll ein Register auf, der ganz normal an das Reanimationsregister angegliedert ist und da füllen sie auch einfach ihre Maßnahmen.
Wenn die Leitstelle das macht. Mhm. Ja,
okay. Krass. Mhm. Ich wusste nicht, dass das schon... Oh.
Ja. Gibt es denn auch in diesen Einsätzen, oder ist das deine Erfahrung, dass es auch ein Feedback vom Rettungsdienst direkt gibt in diesen Einsätzen? Habt ihr dann miteinander gesprochen dann?
Ja, also nicht regelmäßig und nicht immer. Und wie immer gibt es natürlich erstmal auch ein Feedback, wenn es nicht richtig war. Der hat noch gelebt. So, aber es gab auch eben viele Rückmeldungen, die gesagt haben, es hat geholfen. Also es war gut und wir haben den Patienten in die Klinik gebracht und schauen wir mal, er hat eine gute Prognose. Also, und das ist, glaube ich, auch wieder wichtig, dass die beiden Parteien da gut ins Gespräch kommen miteinander. Ihr habt ja euch ja eben über Feedback-Kultur unterhalten. So.
Ja.
Ich fand das eigentlich ganz interessant zu sagen, also Feedback ja, aber vielleicht auch mal gucken, was hat ihn denn bewogen, das so zu machen? Also tatsächlich eher so ein Debriefing und zu schauen, was waren das für Gedankengänge? Und das hätte ich mir mehr gewünscht. So, da sind wir doch eher an der Oberfläche geblieben beim Thema Reanimation.
Ja, aber nicht nur beim Thema Reanimation und Leitstelle. Also ich finde, wenn wir hier gerade über Leitstelle und Rettungsdienst reden, also wie oft, also ich erwische mich ja manchmal selber dabei, muss ich ja auch dann zugeben, rege ich mich manchmal über diese Leitstelle auf, wie ich sie dann, also das kommt dann aus mir raus. Ja, ich muss jetzt einfach mal so sagen. Aber wenn man...
diese Formulierung über diese Leitstelle.
Ja, genau. Aber warum greift man nicht nach diesem Einsatz vielleicht einfach mal zum Hörer und fragt, ey, warum habt ihr das denn jetzt so und so disponiert? Ja. Oder warum war euch das und das im Vorhinein nicht klar?
Ja.
Also vielleicht haben sie mich in eine blöde Situation reingebracht oder so, wo ich in dem Moment nicht sein wollte oder so. Aber ich kann doch auch einfach da mal fragen, warum ist das überhaupt so passiert? Und vielleicht kann ich die dann verstehen und sage dann, meine Güte, das wäre mir genauso passiert.
Ja.
Aber,
genau. Und selbst das kann ich ja noch kultivieren und sagen, Mensch, ich habe Folgendes da erlebt. Ich hätte mir gewünscht, dass es so und so wäre. Was würde euch denn helfen, das besser zu machen?
Ja.
Oder anders zu machen?
Das
aber die Leitstelle könnte es auch tun. Die könnte auch den Rettungsdienst anrufen und sagen, du Mensch, ihr habt den ins Krankenhaus gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass der ins Krankenhaus musste. Ich wusste nur nicht, wen ich da hinschicken soll. Und deswegen habe ich euch geschickt.
Ja, aber also, andersherum ja genauso.
Beide Seiten könnten das tun. Und dann würden wir wahrscheinlich deutlich besser miteinander kommunizieren und miteinander auskommen und würden uns vielleicht auch weiterentwickeln.
Ja.
Weil so Tipps vom Rettungsdienst sind ja auch hilfreich für die Leitstelle.
Ja, und das ist doch ein toller Appell, wenn wir den hier mit raustransportieren können. Ich mache das nämlich tatsächlich auch ganz gerne nach solchen Reanimationssituationen, dass ich mal immer anrufe, weil ich auch glaube, dass wir ja ein Team sind. Also wir sitzen zwar an verschiedenen Stellen, der eine Kollege in der Leitstelle und wir sind halt mit unserem Auto da, aber trotzdem ist ja die Arbeit des Leitstellens in diesem Fall nicht weniger wichtig, weil sonst wären wir gar nicht dahin gekommen. Und sonst hätte der Patient wahrscheinlich auch gar nicht die Bedingungen, die wir jetzt vorfinden und die für ein erfolgreiches Outcome sprechen können.
Also beide sind ja auch bei dieser Telefonreanimation, ich weiß noch, da gab es dann nach der Einführung gab es einen Zeitungsartikel, dass die Leitstelle da jetzt Menschenleben rettet. Zeitungsartikel, da kann man jetzt auch wenig dran machen. Und es gab sofort einen Aufschrei im Rettungsdienst, ja, wir retten doch auch Menschen. Mhm. So, der Zeitungsartikel, den hat der Reporter zu verantworten, nicht die Leitstelle.
Mhm.
Aber ich habe halt gemerkt, es tun ja auch wirklich beide. Und man muss es auch immer in den Vordergrund rücken, weil wenn die Leitstelle kann jetzt nicht 5 Stunden da reanimieren und der Patient steht auf und geht nach Hause, sondern es braucht ja den Rettungsdienst und es braucht ja auch die Klinik. Und das sind ja eigentlich alle ein Team. Aber wir sind, glaube ich, noch immer nicht so weit, dass wir das auch überall so verinnerlicht haben.
Ja.
Lass uns noch mal kurz über diese falschen Entscheidungen sprechen. Also in Anführungsstrichen falsche Entscheidungen, weil es ja tatsächlich auch schwer sein kann, das am Telefon überhaupt herauszufinden, habe ich verstanden. Oder habe ich ja gerade auch selbst erlebt und erfahren. Was passiert denn mit den Patienten, die tatsächlich gar nicht reanimationspflichtig gewesen sind? Also gibt es da Risiken? Ja, hat man denn die Knochen gebrochen oder was genau habt ihr da für Rückmeldungen bekommen?
Also auch ohne jede wissenschaftliche Basis. Es gab 9 Patienten, die, also in diesen ganzen Jahren gab es 9 Patienten, die lebend reanimiert wurden, also die nicht reanimationspflichtig waren, aber reanimiert wurden. Und die haben keinerlei Schäden davon getragen. Also wir haben sie alle weiterverfolgt und auch die Ärzte befragt. Und es war nichts festzustellen, gar nichts.
Ja, das deckt sich ja so ein bisschen mit den Erkenntnissen, die auch in den EAC-Leitlinien veröffentlicht werden. Da gibt es so einen Abschnitt, der ist Risk to the Rescue oder Risk to the, also to dem, für den Patienten, der da reanimiert wird, obwohl er nicht reanimationspflichtig ist. Und das hat mich auch tatsächlich überrascht, dass da fast gar nichts passiert. Ja, da gibt es kumuliert, glaube ich, 500 Patienten, die dann in unterschiedliche Studien eingeflossen sind. Und das Schlimmste war vielleicht mal eine Rippenfraktur. Aber irgendwie.
Das ist ja viel schlimmer, nichts zu tun.
In dem Prozentbereich von 1 oder 2%. Und das ist ja fast nichts. Ja. Und gleichzeitig auf der anderen Seite dieser enorme Vorteil, den das birgt.
Absolut. Ja.
Okay, aber jetzt bleiben wir nochmal eben an dem Punkt. Also dann haben wir jetzt einen Patienten vielleicht reanimiert, der vielleicht Zustand nach Krampfverfall ist oder einfach nur betrunken gewesen ist und haben festgestellt, so viel Risiko geht damit nicht einher. Also zumindest wiegt es nicht den potenziellen Vorteil auf. Was ist denn mit den Patienten, bei denen dann der Rettungsdienst feststellt, da können wir auch nichts mehr machen, der ist ja schon seit gestern tot. Also gibt es da so Exit-Strategien in der Leitstelle, wie ich aus diesem Entscheidungsbaum wieder herauskomme bei Patienten, die schon länger tot sind?
Also es ist ja wirklich ein Dilemma, weil der Disponent, und damit will ich da nicht irgendwie jetzt so den Mantel des Schweigens drüber legen, der Disponent ist einfach davon abhängig, was der Anrufer oder die Anruferin sagt.
Ja.
Und wenn die irgendwas sagt, der hat sich ja eben noch bewegt, so dann... Aber es kommt raus, der ist eigentlich schon seit 2 Tagen tot und der hat sich nur bewegt, weil sie auf die Bettkante gedrückt hat. So, dann kann man da nicht viel tun. Also das wird sich niemals verhindern lassen. Alleine schon das Thema die normale Atmung. So, also was ist das wirklich jetzt? Oder auch, gab es mal so einen Versuch, die Frage, ist der schon irgendwie kalt? Ja, aber der kann ja auch die ganze Nacht ohne Bettdecke da gelegen haben und ist trotzdem gerade erst gestorben. Also dieses Restrisiko, jemanden zu reanimieren, der eigentlich schon mehrere Tage tot ist, das wird wahrscheinlich immer bleiben. Allerdings verstehe ich auch die Aufregung darum nicht, weil es ist auch nur ein ganz kleiner Teil. Ja, Herrgott, dann passiert es halt mal. Also ich weiß nicht, wie oft gibt der Rettungsdienst vielleicht auch Medikamente, die nicht indiziert sind. Ist vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil. Ich glaube, man muss es einfach als systembedingt akzeptieren und man muss sich durch gute Fragen und gute Protokolle, muss man sich daran arbeiten, aber immer unter dem Aspekt, ich habe nicht allzu viel Zeit. Also ich kann den Anrufer ja auch nicht... stundenlang verhören, nur um sicher zu sein, dass der auch wirklich gerade erst gestorben ist.
Naja.
Also das wird ein Dilemma bleiben.
Ja, aber hindert uns ja jetzt auch nicht daran, uns weiter darum zu kümmern. Mal 2 Vorschläge, Absolut. Die natürlich nicht von mir kommen, sondern die vielleicht naheliegend sind, aber für die es wahrscheinlich auch Gründe geben wird, dass es noch nicht flächendeckend eingeführt ist. Vorschlag 1, meine Tochter telefoniert gar nicht mehr mit mir, sondern die videofoniert nur noch mit mir. Ja. Warum macht ihr das in der Leitstelle nicht? Dann kann auch ein Leitstellendisponent sehen, ob jemand tot ist.
Ja. Ich glaube, dass es auch eine gute Technologie ist. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist nicht so ganz meine innere Überzeugung. Also wir haben bei dem Notruf auch nicht so ganz viel Zeit. Und die Erfahrung aus der Leitstelle mit Menschen, ihnen beizubringen, also gerade älteren Menschen beizubringen, mal eben ihre Videotelefonie zu aktivieren, die war nicht immer so erfolgreich. Also es gab ja eine Zeit, da gab es keine AML-Daten, also keine Standortdaten. Und dann hat man es halt mit einem Standort von WhatsApp versucht. Und dann war aber die mobile Daten ab und dann muss man tief ins System einsteigen und das da wieder einschalten. Das war alles nicht so erfolgreich. Aber es gibt ja durchaus Systeme, die das auch ermöglichen. Und dann kann man das sicherlich machen, wenn man das Gefühl hat, ich muss da nochmal jemanden draufhören lassen. Oder vielleicht mit einem Atemsensor oder wie auch immer. Also es ist durchaus eine Technologie, die ich nutzen kann. Ich muss nur immer so ein bisschen aufpassen, was passiert mit der Zeitschiene dann auch.
Okay, 2. Vorschlag, KI. Kann mich an einen Vortrag erinnern. Ich glaube, aus einer Leitstelle in Dänemark, Kopenhagen, kam der Kollege, der da berichtet hat, dass sie KI einsetzen, um Schlaganfälle zu detektieren, aber auch einen Kreislaufstillstand und dass da Erfahrungen aus extrem vielen Notrufen einfließen, wo zum Beispiel abgebildet ist, was für Vokabeln Menschen benutzen, um diese nicht normale Atmung zu beschreiben, wo vielleicht Hintergrundgeräusche, eine Art von Verzweiflung oder sowas mit einfließen. Also irre viele Faktoren, die letztendlich dann aber auch zu einem extrem sicheren Ergebnis führen, nämlich ob ein Patient einen Kreislaufstillstand hat oder nicht. Gibt es da auch in Deutschland schon Erfahrungen?
Also es gibt 1-2 Leitstellen in Baden-Württemberg, die das ausprobieren. Einmal in dem Bereich Fremdsprachen, aber auch in dem Bereich Notruferkennung. Die Ergebnisse in Prozentzahlen kenne ich nicht. Die aus Kopenhagen sind sehr gut, sowohl im Bereich des Schlaganfalls, auch im Bereich des Kreislaufstillstands. Die KI hört ja quasi auch nur mit und macht dem Disponenten einen Vorschlag, weil sie eben aus den Anrufen, die sie bisher mitgehört hat, erkannt hat, immer wenn der sagt, der Patient ist irgendwie so komisch, dann könnte da ein Kreislaufstillstand hinterstecken. Das ist jetzt ein bisschen sehr konstruiert, aber so funktioniert es ja. Und wenn das 2 Millionen Menschen dann eben gesagt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, eben relativ groß. Und daher, da liegt bestimmt ein Teil der Zukunft. Ich glaube, dass es effektiver ist als Videotelefonie.
Mhm.
Aber vielleicht kann man es auch ergänzen.
Ja, Aber zurzeit, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass die Entscheidung für eine TCPR tatsächlich in erster Linie auf zwei Informationen basiert. Nämlich, der Patient reagiert nicht normal und er atmet nicht normal.
Ja.
Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass da eine große Befundverantwortung eigentlich beim Ersthelfer liegt zurzeit noch.
Ja.
Ja. Warum leitet die Leitstelle nicht an, den Puls zu tasten?
Also die Sicherheit des Ersthelfers, den Puls auch wirklich zu tasten, die dürfte gering sein.
Hm.
Die dürfte gering. Also der ist ja unter Stress. Der ist ja, das ist ja nicht so entspannt wie ihr beide.
Ja.
So.
Ja.
Ann-Kathrin sitzt hier am Tisch so und sagt, mein Mann ist umgefallen. Da muss man sich ja vielleicht immer vorstellen, dass Ann-Kathrin aus der Küche kommt und ihr geliebter Ehemann liegt am Boden, blitzblau. Der Speichel rinnt ihm aus dem Mund, die Augen sind nach oben verdreht. Vielleicht zuckt er noch so ein klein wenig, keine Ahnung, oder schnappt noch nach Luft. Und dann ist ja die Anspannung viel höher. Und wenn ich der jetzt sage, tasten Sie mal den Puls, ja, das Ergebnis wird nicht verwertbar sein, ja, vermute ich jetzt mal.
Da gibt es ja auch ganz gute Daten, die das sowohl für den Ersthelfer bestätigen, als auch für Fachpersonal. Also selbst Fachpersonal wird ja eigentlich davor gewarnt, sich zu sehr darauf zu verlassen, den Puls zu tasten, sondern eben auf allgemeine Lebenszeichen achten soll, ne? Auf diese nicht normale Atmung, womit man ja eigentlich eine Schnappatmung meint, so als Ausdruck eigentlich Neuhypoxie im Gehirn, wo ja das Atemzentrum sitzt oder im verlängerten Mark und was dann eben für 2, manchmal 3 Minuten nochmal so letzte Impulse gibt, die dann vom Ersthelfer vielleicht als eine Atmung fehlgedeutet werden können. Aber wenn man tatsächlich sagt, ist das dann wirklich normal oder sieht das irgendwie komisch aus, dann hat man wahrscheinlich relativ schnell das Ergebnis.
Also die Atmung ist halt auch das größte Hindernis.
Ja.
Aber auch da würde ich nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Im Zweifelsfall wird reanimiert und der Rettungsdienst wird es dann schon klären.
Okay, ich fasse mal zusammen, was den diagnostischen Anteil anbelangt. Das muss schnell gehen und es muss einfach sein. Und dann funktioniert es gut und jede zusätzliche und vielleicht unnötige Komplikation, die ich hereinbaue, alles, was das Ganze schwieriger macht, wird dazu führen, dass die Zeit sich verschlechtert und Zeit ist alles das, was der Patient jetzt nicht hat. Gut, jetzt vielleicht denken wir es nochmal weiter. Wenn ihr jetzt so eine Entscheidung zu einer Reanimation getroffen habt, ich habe jetzt so eine, ich glaube, das heißt Compression-Only CPR angeleitet, also eine, die nur aus einer Herzdruckmassage besteht. Gab es da anfangs auch Kritik von Leuten, die gesagt haben, aber irgendwie muss ja auch Sauerstoff in den Patienten reinkommen, warum wird der nicht beatmet, warum drückt ihr denn da nur? Gibt es dafür
also ganz bestimmt gab es Fragen und Leute, die das professionell gelernt haben, das sagen die Richtlinien ja auch, die können auch zum Beatmen angeleitet werden.
Mhm.
Aber einem Laien das beizubringen, das hat nicht funktioniert, weil die Zeit einfach zu lange ist zwischen Kopf überstrecken, beatmen und wieder komprimieren und wieder den Druckpunkt neu aufsuchen und nicht zu wissen, drückt er nicht doch in den Magen und das ist einfach zu komplex auch.
Und wird ja vielleicht auch zu psychologischen Hindernissen führen, wenn ich da jetzt jemanden Mund zu Mund beatmen muss. Ja?
Also bei Ann-Kathrins Ehemann wird das jetzt kein Thema sein, aber wenn ich da im Kaufhaus stehe und neben mir fällt einer um, da würde ich mir schon überlegen, ob ich das tue.
Ja. Aber leitet ihr das bei Kindern dann auch nicht an? Weil bei
Doch,
Kindern,
bei Kindern gehört es ja ins Protokoll, weil, ohne dass ich mich jetzt auf medizinisches Glatteis wage, da ja die Atemthematik eher im Vordergrund steht auch.
Ja, genau. Also Kinder brauchen dann also brauchen eher die Beatmung als Erwachsene. Und bei Erwachsenen geht man dann davon aus, dass die Restsauerstoffbestände im Blut, die dann weitertransportiert werden, zumindest einen Strukturerhalt der Gehirnzellen ermöglichen, wenn es auch nicht wieder in die Funktion erstmal kommt, was wir ja auch gar nicht unbedingt wollen, zumindest für diese kurze Phase. Wissen wir aber zumindest, dass Gehirnzellen jetzt erst sehr verzögert absterben werden, wenn das so durchgeführt wird. Nicht super. Haben das alle deine Kollegen auch super gefunden oder gab es auch Widerstände innerhalb des Kollegiums, die gesagt haben, was sollen wir denn jetzt noch alles machen?
Nein, überhaupt nicht. Also das könnte man erwarten, aber in dem Kollegium und in dem Team gab es die nicht, definitiv.
Hm. Aber jetzt vielleicht nochmal, weiter mal auch gefragt, ihr seid jetzt eine Leitstelle, du hast eine Leitstelle betreut, die ich glaube so knapp 500.000 Menschen im Einzugsgebiet hatte.
Ja, etwas über 600.000. Hm?
Ja, kannst du sagen, wie viele Leitstellen es insgesamt in Deutschland gibt?
Ja, 204 so. Ja.
204. 82 Millionen geteilt durch 204, da komme ich nicht auf eine entsprechende Größe. Also es gibt also offensichtlich auch Leitstellen, deren Einzugsgebiete noch wesentlich kleiner sind. Und ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wenn ich dann eine Leitstelle habe, die für 20.000 oder 30.000 Menschen zuständig ist, gibt es sowas noch?
Ja.
Dann wird das wahrscheinlich schwierig sein, da abends oder nachts 2, 3 Leitstellendisponenten sitzen zu haben.
Ja. Also es ist einfach, also muss man ehrlicherweise sagen, es ist unwirtschaftlich. Das heißt, ich kann auch keinen großen Personalstamm vorhalten. Ich habe nicht viele Varianzen in diesem Team und unter Umständen läuft es dann irgendwann mal darauf hinaus, dass doch einer alleine sitzen muss mal für ein paar Stunden, weil ich einfach keine Menschen habe, nicht weil das alle wollen, sondern weil ich keine Leute habe. Und dann muss man sich wieder fragen, wer verantwortet das noch, weil dann kann ich das Thema DCPR unter Umständen gar nicht mehr abbilden. Und ab da wird es dann auch schwierig.
Ja, also es muss ja zumindest für so einen Paralleleinsatz aufkommen, dann auch immer jemand da sein. Wie groß gibt es da Erfahrungswerte, wie groß ein Leitstellenbereich so sein muss, damit das sinnvoll ist und sich TCPR tatsächlich auch regelmäßig und garantiert durchführen lässt?
Also die Kostenträger führen ja immer Größen von 1 Million Menschen ein. Das ist, glaube ich, eine sehr einfache Darstellung, weil es gibt ja auch Leitstellen für 4 Millionen Menschen in Berlin. Zum Beispiel, aber da passiert ja jeder Unfall an irgendeiner Straßenecke oder einer Hausnummer.
Mhm.
Und dann gibt es eben Leitstellen wie die Leitstelle Nord oder Leitstelle Kiel oder andere Leitstellen im Allgäu. Da passiert eben nicht jeder Notfall an einer Straßenkreuzung, sondern eben in sehr komplexen Gebieten, auf Inseln, im Berg. Und dann dauert die einzelne Notrufabfrage viel länger. Und dann kann ich vielleicht nicht so ein Riesengebiet von Menschen versorgen, weil ich sie auch gar nicht habe da in dieser Ecke. Da wohnen gar nicht so viele Leute. Man müsste, glaube ich, mehrere Faktoren dann zusammenfassen, eben so das Einsatzspektrum, die Größe des Gebiets, Touristenanzahl und sowas alles. Also da gibt es jetzt viele Faktoren. Und dann kann man vielleicht sagen, vielleicht ab 500.000 wird es interessant, Millionen sicherlich. Und dann habe ich auch einen Personalschlüssel, mit dem ich arbeiten kann, wo ich auch genug Leute habe, die, wenn die Ausfälle abdecken können, wo ich auch innerhalb der Leitstelle genug Leute sitzen habe, dass einer Zeit hat für eine Telefonreanimation. Weil zeitgleich kann ja auch noch ein komplexer Verkehrsunfall reinkommen. Also so ganz einfach zu sagen, die müssen alle 1 Million haben, das finde ich ist sehr eindimensional gedacht.
Okay. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass wir Menschen helfen wollen und das ja auch offensichtlich gelingt. Meine nächste Frage wäre, müssen Leitstellen das eigentlich auch machen? Also ist das praktisch, ist das Justiz?
Ob Leitstellen helfen müssen.
Ja, nee. Also sie helfen ja auch, indem sie uns dann dahin schicken, könnte man ja jetzt auch sagen. Aber wenn jetzt sozusagen aus welchen Gründen noch immer eine Leitstelle sagt, wir machen das nicht, ist das ein Standard, der, wenn er nicht befolgt wird, mittlerweile vielleicht sogar justiziabel ist?
Also hier folgt jetzt eine persönliche Einschätzung. Also ich finde, wenn man das nicht justiziabel verfolgt, dann ist das Frevel. Also es gibt nicht, ich kenne jetzt nicht alle Landesrettungsdienstgesetze auswendig, aber ganz sicher gibt es in dem einen oder anderen Passus, dass es gemacht werden muss. Zumindest ist es geplant bei der Einführung jetzt und bei der Novellierung. Aber es gibt auch einen ethischen Grundsatz. Und es gibt ja auch eine Norm, also die ERC-Guidelines empfehlen das seit 2010. Und da kann ich doch nicht die Augen zumachen und sagen, wir machen es aber nicht. So, da gibt es überhaupt keinen Grund. Und darum habe ich ja eine ethische Verpflichtung den Menschen gegenüber, selbst wenn ich die rechtliche mal außen vor lassen würde. Aber ich glaube, dass jeder Gutachter relativ zügig zu dem Ergebnis kommt, das wurde unterlassen und es gibt keinen Grund, das zu unterlassen.
Ja, wir haben ja im vergangenen Jahr tatsächlich bei unserem Leitstellen-Symposium da in Bremerhaven auch mal so eine Gerichtsverhandlung fingiert. Ja, da durfte ich der Gerichtsdiener sein oder Wachtmeister war ich, glaube ich. Ja, das war ganz spannend, weil da gab es zwei vorbereitete Notrufe auch fingiert, in denen so eine Reanimationssituation dann dargestellt worden ist. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt drüber sprechen, ne, weil es ja kein echter Fall gewesen, sondern nachgestellt ist, aber eben nicht mit einer Telefonreanimation beantwortet worden ist. Und in diesem Fall, der natürlich immer speziell gelagert ist, ist der tatsächlich verurteilt worden, der Kollege, weil er keine TCPR angeleitet hat. Insofern spannend, dass das neben dieser ethischen möglicherweise auch zukünftig eine juristische Komponente bekommen wird. Auch wenn das sicherlich kein guter Motivator ist, Dinge einzuführen, sondern der erste, den du genannt hast, sollte ja eigentlich schon reichen.
Und in diesem Gerichtsverfahren, wenn ich das recht erinnere, ist auch deutlich der Zeigefinger dem Träger gegenüber erhoben worden. Es gab ja auch keine Protokolle in dieser Leitstelle. So, und auch da wird der Träger demnächst wach werden und sagen, wenn ich dem das nicht ermögliche über Protokolle und dass es Protokolle geben muss, das ist ja auch ein Standard, dann stehe ich genauso in der Organisationsverantwortung, wie der Disponent es nicht tut. Und ich glaube sogar noch einen Tacken intensiver, weil ich schaffe ja quasi das Arbeitsumfeld für den Disponenten, damit der arbeiten kann. Das wäre wie, wenn ich auf dem RTW sage, du musst intubieren, aber ich gebe dir kein Laryngoskop.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine andere Frage, die vielleicht jetzt in die Richtung Leitstellendisponent eher geht. Also, jetzt gerade in dieser nachgespielten Szene hat man ja gesehen, Hendrik wusste von nichts, außer dem, was ich ihm jetzt gerade erzähle. Und ich stelle mir jetzt vor, es ist jetzt wirklich mal ein Einsatz, der sowieso für die Einsatzkräfte vor Ort schon super belastend ist. Säuglingsreanimation oder halt einfach Sachen, ein schwerer Verkehrsunfall mit ganz schlimmen Hintergrundgeräuschen, wo viele rumschreien und da ganz viel gerade in die Brüche geht. Wie ist es denn mit den also ich finde, man denkt immer viel an uns Einsatzkräfte, PSNV, kommen dann direkt zur Einsatzstelle, direkt nach dem Einsatz werden wir rausgenommen, wir führen Gespräche mit denen, wenn wir es wollen. Wie ist das mit den Leitstellendisponenten? Haben die da auch so ein Angebot? Wird das auch aufgearbeitet oder geht für die der Alltag einfach weiter, weil sie waren ja so gesehen nur am Notruf beteiligt, wie man dann so schön sagt.
Genau.
Wie ist das da so?
Also diese letzte Formulierung, sie waren ja nur am Notruf
beteiligt.
Ja, deshalb
habe ich so ein bisschen betont.
Der Leitstellendisponent hat ja quasi keine Möglichkeit, seinen Stress abzubauen. Der Rettungsdienst nimmt seinen Notfallkoffer, rennt zum Einsatzort, kann da wirklich agieren und hat sichere Informationen, also zumindest sicherere Informationen als die Leitstelle. Und sieht auch, kann direkt wirksam werden. Das kann der Disponent ja alles gar nicht.
Ja.
Und darum sind natürlich so Möglichkeiten wie PSNV für die Leitstelle sind ja enorm wichtig.
Mhm.
Weil er sich ja quasi da überhaupt gar nicht gegen abgrenzen kann auch. Also er muss ja dieses Gespräch ertragen und mit dem Ergebnis wird er ja auch konfrontiert, indem der Rettungsdienst ja eine Rückmeldung gibt.
Ja.
Ich kann das wieder, also für unsere Leitstelle, da gab es ein extra PSNV-Team oder gibt es auch heute noch, für die Disponenten, was auch rege genutzt wurde, wo so Dinge nachbesprochen wurden.
Mhm.
Ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn dieses PSNV-Team quasi aus Leitstellendisponenten besteht, weil die auch ein gutes Verständnis für das haben, was da passiert ist und das auch professionell gut danach besprechen und nachbearbeiten können.
Mhm.
Das ist, glaube ich, schwierig für jemanden, der nur Rettungsdienst fährt und das ist jetzt auch nicht böse gemeint.
Ja, genau, ja.
Der sich da, der stellt auch nicht die guten Fragen dann in so einem PSNV-Setting.
Mhm.
So, also es ist schon sehr wichtig, so ist. Genau, wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, dass so relativ am Anfang, dass die Disponentin den Anrufer angeleitet hat und dann kam der Rettungsdienst und dann hat aber einer vergessen, das Telefon abzuschalten vor Ort. Und die Disponentin war nicht in der Lage, auf die Trennentaste zu drücken, weil sie einfach immer hören wollte.
Mhm.
Und dann hat irgendwann einer gesagt, das hat keinen Sinn, wir hören hier auf.
Mhm.
Und das war für sie hochbelastend. Und wir haben dann mit dem Rettungsdienst vereinbart, dass die Trennentaste drücken.
Mhm.
Also, dass dann keine Verbindung mehr besteht und die dann einfach, man hört dann das Piepen vom EKG und hört die Reden und das ist eine Situation, die ist dann nicht schön, weil ich nichts tun kann.
Ja,
man sitzt einfach nur da in meinem
Recaro-Sessel
und kann aber nichts machen mit den Emotionen, die mich da quasi erreichen.
Ja.
Kann das gut nachvollziehen. Ich durfte ja mal hospitieren da in einer Leitstelle und habe da mal einen Nachmittag gesessen mit so einem zusätzlichen Kopfhörer und da hat da jemand angerufen und eigentlich eine professionelle Pflegekraft von dem Patienten berichtet, dass er so stark bluten würde. Und dann ploppte da auf diesem Bildschirm im Einsatzleitsystem auf, dass das gar nicht so furchtbar weit entfernt von der Leitstelle entfernt war. Und ich hatte ein starkes Bedürfnis, dahin zu fahren. Wir sind ja irgendwie so darauf geprimed und wollen das gerne tun.
Ja.
Und das fand ich, also in diesem Fall jetzt nicht so schlimm, das war jetzt keine lebensbedrohliche Blutung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein extrem belastendes Moment ist. Du hattest ja noch eine andere Möglichkeit geschaffen, glaube ich, für deine Mitarbeiter in der Leitstelle, nämlich ein Psychologe, glaube ich.
Ja, ein Vertrag mit einem Therapeuten. Therapeut hört sich ja für uns heute immer noch komisch an, aber ich finde es immer noch wichtig, wo sie quasi, wenn das PSNV-Team quasi nicht weiterhelfen konnte, da gibt es ja auch Grenzen, wo sie dann hingehen können und ich hoffe, dass sie das heute auch noch können und die Leitstelle quasi 3 Treffen da bezahlt hat und sie das dann da professionell nochmal aufarbeiten konnten, damit da bloß nichts hängen bleibt auch, dass alles gut verarbeitet wird am Ende auch.
Ja. Das ist jetzt so eine Belastung nach so einem Einsatzereignis. Während des Einsatzes selbst muss man ja vielleicht gar nicht unbedingt immer von Belastung sprechen, sondern vielleicht von Stress. Und Stressoren gibt es ja eine Menge. Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten in der Leitstelle, dass jemand sagen kann, ich drücke jetzt mal auf den Knopf, damit hier nochmal jemand kommt, mit reinhört und vielleicht nochmal das eine oder andere mit mir zusammen dann leisten?
Also ich glaube, die meisten Leitstellen haben es mittlerweile in Form einer Signalleuchte zum Beispiel. Das macht immer Sinn, dass ich einen Knopf drücke, blitzt die. Und dann weiß der Schichtleiter im Idealfall, dass da einer Unterstützung braucht und kann dann mit reinhören in den Notruf und kann vielleicht einen Tipp geben, damit er nicht ganz alleine ist. Im Grunde ist es ja auch nicht wie im Rettungsdienst, da komme ich zu zweit in die Wohnung und da sitze ich ja erstmal alleine am Telefon und muss erstmal alleine überlegen, was mache ich jetzt da.
Mhm.
Und Hilfe holen ist auch so manchmal vielleicht so ein bisschen verpönt, dass man denkt, ach, ich kriege das schon hin. Aber es gab da so ein Schild, das hing in der Leitstelle, Profis drücken gelb. Also Profis holen Hilfe. So, wenn sie nicht weiterkommen, holen sie Hilfe, sonst sind sie keine Profis. So, und das ist wichtig, den Leuten das auch zu vermitteln oder auch in Fortbildungen zu vermitteln. Hier, das sind Stresssymptome, so kann ich damit umgehen. So kann ich kurzfristig mich erleichtern damit, also so kann ich kurzfristig damit umgehen, dass ich handlungsfähig bleibe. Und das muss ich langfristig beachten dabei.
Ist wahrscheinlich auch ein langfristiger Weg, eine Kultur zu schaffen in so einem Unternehmen, die das ermöglicht, dass man eben, also ich formuliere jetzt mal bewusst polarisierend, so dass man sich eine Schwäche eingesteht. Das ist ja keine Schwäche, sondern eigentlich eine Stärke, aber das auch so wahrzunehmen, nicht als Schwäche, sondern als Stärke, dass ich eben erkenne, an dieser Stelle brauche ich jetzt Hilfe, ist wahrscheinlich auch ein relativ langer Weg.
Ja, ich glaube, dass da viel Vertrauen zugehört in dieses Team. Also es gab auch mal ein Jahr oder ein paar Monate, in dem das Team so quasi fast neu zusammengesetzt wurde, weil eben manche gegangen sind, manche in Ruhestand gegangen sind, dann kamen neue junge Leute dazu. Und da war schon spürbar so, dass in diesem Team jetzt ganz viel passiert und das muss gut aufgefangen werden und weiter bearbeitet werden, dass sich wieder alle gut vertrauen und jeder sich traut, auch wenn er der Älteste ist. Und es sitzen drei junge Kollegen da, dass auch der Älteste die gelbe Lampe drückt und um Hilfe bittet. Und die Jungen das auch dürfen, ohne dass der Älteste lacht. Also nicht, dass also keiner lacht, sondern jeder sagt, super, dass du gedrückt hast. Da kann man das und das machen. Das ist dann eine gute Kultur. Und dann sind wir eigentlich wieder bei Feedback.
Bei der Feedback-Kultur.
Und das ist ja total klasse, weil da lerne ich ja draus.
Ja.
Alle lernen daraus.
Ja, der Ruf wird ja immer lauter, auch nach Supervisern bei uns im Gebiet. Ne? Also warum nicht dann auch bei euch in der Leitstelle? Ja, also von daher.
Finde ich auch ganz wichtig, dass mal einer daneben sitzt, so wie du, auch mal mithört, mal eine Rückmeldung gibt, mal eine Frage stellt. Ja, ich finde so, das ist Weiterentwicklung.
Ja.
Ich hätte noch so ein paar technische Dinge. Also wir haben uns jetzt gerade die Reanimation angeschaut und auch wie man das macht und wie wichtig die Formulierungen sind, weil das keine Fragen offen lassen darf zum einen und zum anderen. Es extrem schnell gehen muss. Der AED, also wir wissen ja, dass die Herzdruckmassage für Patienten gesund ist und wir wissen auf der anderen Seite, dass eine frühzeitige Defibrillation für Patienten auch günstig ist. Und es gibt ja Aufrufe auch von den ERC-Leitlinien, dass AED-Standorte an die Leitstellen gemeldet werden sollen, damit die einen Zugriff drauf haben. Wie geht ihr denn mit diesen Informationen dann um? Wird jetzt derjenige, der den Notruf absetzt, auch noch damit betraut oder dann der Nächste? Wer macht das und wie geht das?
Also die AEDs an die Leitstellen zu melden, ist extrem hilfreich, weil rein technisch könnte man die in dem Kartensystem hinterlegen. Wenn der Notruf quasi in dem Bereich aufploppt, dann kriegt der Disponent einen Hinweis, dass in, sag mal, 300 Meter hängt eine AED. Und dann ist das Allerwichtigste, dass er nicht den da hinschickt, der jetzt drückt, weil dann ist er erstmal weg. Also dann habe ich das, was ich da jetzt gerade mühsam hingekriegt habe, habe ich mir quasi gerade wieder zerschossen. Der ist weg, den AED suchen, der Patient liegt da, nichts passiert. Dann kommt er wieder und dann können wir uns den Rest eigentlich auch sparen. Sondern, dass man eben sagt, ist da noch jemand? Also ohne, dass Sie, drücken Sie immer weiter, sagen Sie mir nur, ob da noch jemand ist. Und dann ist da vielleicht noch jemand und dem kann ich dann sagen, da Straße XY an dem Haus, da hängt eine AED, holen Sie den mal. Und dann melden Sie sich, wenn Sie wieder da sind, machen den an und dann sagt Ihnen der AED, was Sie machen müssen. Dann ist es wichtig, das auch zulassen zu können, dass jetzt der AED quasi an der Einsatzstelle sagt, was getan wird. Und ich da nicht ständig reinrede. So sagt dann, das sagt er zwar, aber machen Sie es doch mal lieber anders. So, sondern dass ich das dann akzeptiere. Dass, auch wenn der AED jetzt etwas sagt, was vielleicht ich noch nicht wusste, dann ist es einfach so. Also nicht der, der drückt, sondern der nicht drückt. Also jemand anders. Und wenn keiner da ist, dann geht's halt nicht.
Jetzt gibt es da so zwei Passagen in diesen ERC-Leitlinien, über die ein Rettungsdienst da, glaube ich, auch schnell mal drüber hinwegliest, weil er sich da wahrscheinlich nicht als Adressat fühlt. In der einen Passage steht, dass man Patienten durchaus auch im Bett liegen lassen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Leitstellendisponenten im Notrufdialog ein Riesenproblem ist, was für uns keines ist. Ne? Wir sind zu zweit, zu dritt und holen den Patienten aus dem Bett heraus, kein Problem. Aber jetzt ruft da die 70 Jahre alte Ehefrau von ihrem 130 Kilogramm schweren Mann an. Und wir kennen alle so ein typisches Schlafzimmer, ne? So einen halben Meter dann bis zur Wand. Wie soll die das hinkriegen, den Patienten aus dem Bett herauszuziehen und dann auf dem Boden zu liegen? Ich sage das nur deshalb, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Rettungsdienst sagt, die leiten eine Reanimation im Bett an. Also wie soll das denn funktionieren? Aber es geht.
Also bevor es diese Passage da gab, gab es schon mal irgendwo eine Untersuchung, ich weiß nicht mehr wo. Und wir haben das dann relativ schnell publiziert, dass auch im Bett reanimiert werden darf, weil sich die Fälle, wo dann eben morgens jemand im Bett gefunden wird von der Ehepartnerin oder vom Ehepartner, und übergewichtig ist vielleicht sogar noch und es kein Platz ist und dann der Disponent sagen muss, Sie machen das ganz gut, drehen Sie mal auf der Seite, der Rettungsdienst kommt. Aber eigentlich hätte ich die anleiten müssen zum Reanimieren und es nur nicht tut, weil sie ihn nicht auf den Boden kriegt oder endlos lange mit ihr diskutiert, holen Sie einen Nachbarn, dann brauche ich eigentlich nicht mehr anfangen. Und dadurch, dass jetzt quasi das so gut formuliert wurde, zu sagen, Sie können das auch im Bett machen, das ist also die Ideallösung ist sicherlich, den Patienten auf eine harte Unterlage zu bringen, also auf den Boden. Mhm. Aber ich habe jetzt wenigstens in der Hinterhand einen Kompromiss. Jetzt muss ich halt nur gedanklich die Protokolle anpassen, weil das passt jetzt nicht mehr mit Knien Sie daneben. Das wird zu wackelig auf diesem ganzen Bett. Sondern jetzt muss ich es irgendwie umbauen. Stellen Sie sich neben dem Patienten in Brustkorbhöhe und strecken Sie Ihre Arme aus. Da muss es schon irgendwie klappen da auf dem Bett. So, dann wird das schon auch gehen. Und dann werden wir sehen, ob es effektiv war oder nicht. Aber es ist immer noch besser, als das abzubrechen und zu sagen, da kann ich jetzt nichts tun.
Ja. Dann bin ich noch über was anderes gestolpert in den ERC-Leitlinien, weil es tatsächlich mir das erste Mal aufgefallen ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine bösen Kommentare kriege, aber ich habe das erste Mal in den ERC-Leitlinien.
Sag mal, von wem jetzt von uns beiden?
Nee, ich habe mal gucken. Ja, das ist Brüste. Ich habe das erste Mal in den ERC-Leitlinien Skizzen gesehen und Abbildungen von der nackten weiblichen Brust und war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Also man denkt ja gar nicht darüber nach, aber ganz offensichtlich, ne, ist es für viele Menschen, da gibt es auch Erkenntnisse dazu, schwieriger, jetzt Frauen auszuziehen auf der Straße beispielsweise, die den Brustkorb freizulegen, um eine Reanimation durchzuführen. Und deshalb steht in diesen Leitlinien jetzt drin, dass eine Reanimation auch am bekleideten Oberkörper durchgeführt werden kann, was ja logisch ist, weil das T-Shirt, das macht ja letztendlich nichts, also kann allenfalls dazu führen, dass ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe, den Druckpunkt aufzufinden. Aber im Prinzip macht das ja nichts an der Mechanik. Also das am ersten, ich hätte vielleicht drüber gelesen, aber ich glaube, das hat für die Leitstelle auch einen wichtigen Hintergrund.
Also dahinter steckt ja auch wieder ein zeitlicher Aspekt. Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so einfach, so ein T-Shirt jetzt irgendwie da über den Kopf zu ziehen. Wer weiß, was sie noch alles anhaben, die Menschen. Mal unabhängig jetzt von dem Aspekt weiblich oder männlich, es ist immer kompliziert, die Leute auszuziehen, wenn sie bewusstlos sind. So. Und wenn der sowieso schon nervös ist, vielleicht kann ich dann wirklich sagen, also knüpfen Sie den Wintermantel auf, sehen Sie da ein T-Shirt, ja, alles klar, dann drücken Sie jetzt auf die Mitte vom Brustkorb. Und dann liegt er halt mal ein paar Millimeter daneben oder so. Aber ich habe wieder viel Zeit reingeholt. Also von daher, unabhängig von Mann oder Frau, gute Sache, ne?
Ja, prima. Dann haben wir jetzt ganz viele Fragen zur TCPR gestellt und sind total erstaunt, glaube ich, teilweise. Also ich beschäftige mich ja schon seit einiger Zeit so ein bisschen damit, deshalb bin ich vielleicht nicht mehr ganz so erstaunt, aber viele Kollegen könnten das möglicherweise sein und dürfen jetzt nochmal mit einem anderen Auge auf einige Entscheidungen der Leitstelle schauen, wie so eine TCPR so abläuft und was für Hintergründe es dazu gibt. Finde ich total spannend. Aber
also es ist einfach auch klasse, dass ihr macht ja eigentlich einen Rettungsdienst-Podcast. Ja. Das ist eigentlich total klasse, dass ich jetzt schon die Leitstellen vertreten darf in so einem Podcast und die überhaupt da Berücksichtigung findet. Nicht, das ist so wie auf Kongressen, wo ich dann auch immer erstmal sage, toll, dass die Leitstelle überhaupt gehört wird. Weil sie ist ja Partner in diesem Spiel.
So. Ja, und kein kleiner.
Nein, also das ist eine Schnittstelle in jedem Einsatz. Insofern müssen wir uns das, glaube ich, mal klar machen. Dass wir da im selben Boot sitzen und vielleicht, und du hast es vorhin schon gesagt, durch eine gute Feedback-Kultur
gut zueinander kommen.
Ja, ein bisschen besser ein wechselseitiges Verständnis dafür aufbauen können, was so der Arbeitsbereich des jeweils anderen Partners so ist. Aber vielleicht leitet das auch ganz gut über zu der nächsten Frage, die ich noch hätte. Ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Mhm. Wir haben jetzt viel über TCPR gesprochen und dass die Leitstelle dann natürlich eine ganz zentrale Rolle tatsächlich im Gesamtablauf hat. Aber verdient die Leitstelle diese Rolle nicht eigentlich auch in jedem Einsatz? Also was ich momentan so sehe, sind zwei unterschiedliche Philosophien, nämlich die, dass eine Leitstelle sich als Service-Dienstleister versteht oder dass eine Leitstelle eben sagt, wir sind Ressourcenverwalter und müssen hier bedarfsgerecht alarmieren. Das Alarmierungsverhalten in der Bevölkerung hat erheblich zugenommen. Es ist eine Zukunftsaufgabe für Leitstellen, noch besser Bedarfe zu ermitteln, um zu vermeiden, dass zu häufig Rettungsmittel in Situationen geschickt werden, die eigentlich auch anders gelöst werden können.
Das war die Frage jetzt.
Ja.
Ja. Also
Fragezeichen.
Okay, dann kommt jetzt Doppelpunkt die Antwort. Auf jeden Fall muss sie das, aber genau da liegt ja die Herausforderung. Also das ist jetzt wirklich nicht, weil ich jetzt aus der Leitstelle komme und sie verteidigen möchte. Mhm. Oft entscheidet sie ja aus Mangel an Möglichkeiten. Also dann schickt sie ein RTW dahin, weil sie gar nichts anderes hat. Und im Hinterkopf aber schon denkt, Mensch, eigentlich wäre das jetzt was für einen niedergelassenen Arzt, den erreiche ich aber nicht. Oder es ist völlig unklar, wann der da hinkommt. Das kann ich mir aber auch nicht erlauben. Ich kann nicht sagen, da kommt ein Arzt zu Ihnen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann. Im Laufe der nächsten 5 Stunden vielleicht. Und darum sind ja all diese Bemühungen die Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen mit den kassenärztlichen Zentralen zu vernetzen, zu verknüpfen, zusammenzuziehen, in einem Raum zu sitzen, aber zumindest zu kommunizieren und sich auszutauschen, da muss es ja irgendwo hingehen. Und nur zu sagen, ich schicke da jetzt mal ein RTW hin, die werden dann schon machen, das kann ja nicht der richtige Ansatz sein. Und einfach nur immer schicken, das kann auch nicht der richtige Ansatz sein. Aber oft geht's nicht, ich komme nicht differenzierter daran und selbst wenn ich es könnte, ich hätte gar nichts, wie ich das beantworten kann.
Keine Mittel dann in dem Sinne.
Ja,
ne?
Genau. Ein Mensch, der im Sterben liegt, das ist ja auch immer ein großes Thema. Warum muss der noch ins Krankenhaus? Also erstmal haben die Leute den Fehler gemacht, nochmal anzurufen. Aber wenn sie denn angerufen haben, kann ich jetzt nicht sagen, also lassen Sie den mal sterben, das wird schon passieren. Also dann muss ich ja irgendwas tun. So. Und wenn der Rettungsdienst dann da hinkommt und sagt, Mensch, der stirbt jetzt irgendwie in den nächsten 12 Stunden, was sollen wir da jetzt noch ins Krankenhaus bringen? Dann ist das auch verständlich, aber wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Aber wenn wir vielleicht Teams hätten, die sich drum, so Palliativteams, die sich drum kümmern, die wir als Leitstelle einsetzen können, das wäre die Lösung.
Mhm. Ja, die verlässlich und rund um die Uhr verfügbar wäre.
Die aber auch taktisch, also taktisches Einsetzen heißt ja, ich habe das Mittel und ich habe aber auch die Zeit. Ich weiß, ich setze die ein, aber die sind auch in 2 Stunden da oder in 1 Stunde und nicht irgendwann mal. Damit kann ich nicht arbeiten.
Das heißt, auf der einen Seite geht es immer um eine Bedarfsermittlung unter eingeschränkten Möglichkeiten, die ich in der Leitstelle nun mal habe. Auf der anderen Seite aber vielleicht tatsächlich auch um das Portfolio an Reaktionsmöglichkeiten. Ein SAPV-Team ist ja eine Möglichkeit, ein Gemeindenotfallsanitäter vielleicht eine andere, vielleicht zwischen RTW und KTW auch nochmal eine dritte Einsatzkategorie. NKTW heißt in Niedersachsen eine andere. Nur das, was momentan so als Leuchtturmprojekte tatsächlich auf die Straße gebracht wird, bräuchten wir vermutlich flächendeckend und rund um die Uhr verfügbar, damit wir wirklich differenziert auf die Anliegen reagieren
können. Aber das ist nichts Neues. Also ein sehr geschätzter ärztlicher Kollege aus dem Emsland, der hat das mal verglichen mit den Knöpfen in der Leitstelle. Der Leitstelle fehlen einfach die Knöpfe, auf die sie drücken kann.
Mhm. Ja, also die müssen wir noch bauen.
Ja. Unbedingt.
Okay.
Und mit den kassenärztlichen Zentralen müssen wir viel, viel enger zusammenrücken. Aber das ist im Machen. Also da sind ja genug Akteure, die das auch wollen, Gott sei Dank mittlerweile, und die in den Dialog getreten sind und die sich da auf einer vernünftigen Ebene und nicht auf einer unsachlichen Ebene, die sich auf einer vernünftigen Ebene austauschen. Und ich glaube, da sind auch bald gute Ergebnisse zu erwarten.
Ja, also sowas wie Effizienz durch Differenzierung. Ja, wenn ich mehr Möglichkeiten habe, kann ich auch sinnvoller vielleicht in dem einen oder anderen Fall agieren.
Und die Tools haben wir ja. Also wir haben in den Leitstellen Notrufabfragesysteme, wir haben in den kassenärztlichen Zentralen ESMED. Das ist auch ein sehr gutes und sehr differenziertes System. Wenn man das zusammenschmeißt, miteinander vernetzt, wie Berlin zum Beispiel, dann kommen da auch gute Ergebnisse raus.
Ich hätte noch eine Philosophiefrage für dich.
Oh, jetzt ernst.
Der Anspruch wächst, ja. Also wenn du sagst, wir müssen Bedarfe erfassen und dann genauer beantworten oder besser beantworten, um besser verantworten zu können, vielleicht auch unterschiedlich.
Ich warte noch. Ich bin Pferdefuß.
Du siehst so misstrauisch aus. Wie kommt das?
Ja, weiß ich nicht, weil ich dich 35 Jahre kenne.
Das könnte natürlich sein. Da kommt noch was. Also eine Philosophiefrage vielleicht nochmal zum Abschluss. Wir sind ja beide auch viel in der Ausbildung unterwegs gewesen, auch im Leitstellenkontext. Ich glaube, eine Philosophie ist aktuell, dass derjenige, der diesen Notruf annimmt, aber gar nicht Notfallsanitäter sein muss. Teilweise sehen wir ja, dass da auch andere medizinische Fachberufe schon angefragt werden. Also zum Beispiel medizinische Fachangestellte, während der Dispatcher, also das ist dann der Calltaker und der Dispatcher auf der anderen Seite, derjenige ist, der die Rettungsmittel dann zuordnet. Ist das die Zukunft oder brauchen wir eine Zukunft, in der derjenige, der den Notruf annimmt, eine wahnsinnig hohe medizinische Expertise auch in Notfallsituationen braucht? Also vielleicht nicht nur Notfallsanitäter, sondern vielleicht noch mehr auch allgemeinmedizinisch ausgebildet werden soll, um diesen Bedarf tatsächlich noch genauer zu erfassen? Oder macht das der Computer?
Also ich glaube, noch mehr ist nicht die richtige Frage, sondern dass wir vielleicht einfach die Menschen für das ausbilden, was sie tun. Und das tun wir ja nicht. Also wir bilden einen Notfallsanitäter aus, der kann super Zugänge legen, der kann EKG interpretieren, der kann eigentlich alles, aber nicht telefonieren. So, also brauchen wir keinen Notfallsanitäter, sondern wir brauchen jemanden, der professionell telefonieren kann, Sprache als Handwerkszeug, der die richtigen Fragen stellt, der die Antworten der Fragen interpretieren kann, der sie zuordnen kann. Und dann kann er das Ergebnis gerne an den abgeben, der die Autos irgendwo hinschickt. So, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Beide Funktionen, Dispatcher und Calltaker, beide sind wichtig und beide müssen qualifiziert sein, aber eben für das, was sie tun.
Mhm.
Und darum, meine Philosophie ist eher zu sagen, also wir brauchen keinen Notfallsanitäter, sondern wir brauchen einen, der den Notruf bearbeiten kann.
Mhm.
Und wenn der Anteile aus der Notfallsanitäterausbildung benötigt, dann soll er sie kriegen. aber er muss gewiss nicht kein 12-Kanal-EKG interpretieren können, zum Beispiel. So.
Also ein klares Plädoyer.
Also ich brauche eine gute Qualifikation für das, was sie tun. So wie wir sie im Rettungsdienst erst über den Rettungssanitäter, dann über den Rettungsassistenten und jetzt über den Notfallsanitäter, haben wir es ja auch geschafft, einen qualifizierten Beruf hinzukriegen. Und das haben wir in der Leitstelle nicht. Hm. Da macht jeder, also was er will, hört sich jetzt vielleicht nicht so gut an, aber Tatsache ist es ja so. Also jedes Bundesland oder jede Kommune oder jeder Träger, der überlegt sich, ach, wie qualifiziere ich denn mal meine Leute? Und dann macht er das.
Ja.
Also es gibt ja aber auch wirklich gute Beispiele. Bayern zum Beispiel, die ja jetzt eine gute, qualifizierte Ausbildung für Disponenten initiiert haben. Und dann gibt es wieder andere Bundesländer, die das gar nicht interessiert. Hm. Da ist der Beamtenstatus das Allerwichtigste. Hm. So, und der Beamtenstatus wird aber nicht die Notrufabfrageprobleme lösen. So, ja, und ist die Frage damit gut beantwortet? Das ist eine wirklich schwierige Frage.
Hm.
Und auch eine, wo ich merke, dass da liegt noch viel im Argen so.
Hm.
Und am besten müsste das bundeseinheitlich sein.
Okay, also da gibt es noch viel zu tun.
So könnte ich es auch auf den Punkt bringen.
Ja, aber ist ja schon mal ein klares Plädoyer. Und ich glaube das ehrlich gesagt auch.
Ja.
Ich glaube, dass es viele positive Effekte hätte, wenn wir ein Berufsbild, Leitstellendisponent oder wie auch immer man das nennen möchte, hat also nicht nur was die Abfragequalität anbelangt, sondern auch was ein berufliches Selbstverständnis beispielsweise anbelangt. Und
das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja.
So ein berufliches, das haben doch Notfallsanitäter, bin ich jetzt nicht.
Hm.
Aber ich glaube, das haben doch Notfallsanitäter auch. Die haben auch ein Selbstverständnis für das, was sie tun, oder?
Klar, ja,
von sich
auf
überzeugt,
jeden Fall.
Haben ein hohes Selbstwertgefühl auch und merken viel Selbstwirksamkeit. Und das wird Disponenten ja vorenthalten.
Die
machen dann mal eben da Dienst und dann machen sie mal eben da Dienst und mal eben da und dann gehen sie nochmal am Löschfahrzeug und dann sitzen sie nochmal 2 Stunden am Telefon. Also, und das, finde ich, funktioniert nicht gut.
Okay, vielen Dank, Achim. Komplexes System, Leitstelle. Hast du noch eine Botschaft? Du wirkst gerade so.
Ich habe jetzt alle Botschaften platziert, die es zu platzieren gibt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen überlege, fallen mir noch ein paar ein. Aber ich finde, die wichtigste Botschaft, Ann-Kathrin, hast du eigentlich gesagt, dass wir miteinander reden und dass wir diese Feindbilder mal dran geben. So. Sondern dass wir mal sagen, also im Grunde kommen wir nur gemeinsam durchs Leben.
Ja.
Und warum machen wir uns das Leben schwer? Es hat doch auch viele humoristische Effekte auch.
Ja, kommuniziert miteinander,
ja,
nicht übereinander.
Genau. Und tauscht euch doch mal aus. Ne?
Ja, was für ein schönes Feedback am Ende.
Ja,
damit
oder?
Schließt sich der Kreis.
Ja.
Und wir sagen schon für heute wieder Tschüss. Wir
ja,
haben unsere
tatsächlich
Zeit hier schon
ist
wieder
schon wieder am Ende hier
erreicht
heute.
Und haben uns heute mit Achim über das komplexe System Leitstelle unterhalten, das ja eine wirklich wichtige Schnittstelle zum Rettungsdienst ist und wie wir vielleicht ein bisschen wechselseitiges Verständnis da herstellen können, in unter anderem der wichtigen Frage der TCPR.
Vielen Dank bei euch beiden.
Ja, danke auch.
Wir danken dir. Schön, dass du da warst. Und an euch alle. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Sprechstunde Rettungsdienst ist ein Podcast der Zeitschrift Rettungsdienst. Wir freuen uns über Feedback an podcast@skverlag.de.